Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Frieber Mikrofon. Schönen guten Abend. Schwimmen, Tischtennis, Biathlon, Eisschnelllaufen. Gleich vier Weltmeisterschaften haben wir heute für Sie im Programm. Beim Schwimmen und auch bei der Deutschen Hallenmeisterschaft der Leichtathletik. Dann auch mit der Frage, wie sich die olympischen Kernsportarten auf dem Weg zu den Sommerspielen in Paris präsentieren. Die Proteste in der Bundesliga, auch heute wieder das große Thema in den Stadien. Gleich hier auch bei uns, dann in einem Gespräch über Sinn und Zweck dieser Demonstrationen. Und in einer guten halben Stunde dann ein Mann im Interview, der völlig überraschend mit 70 zurück auf der Trainerbank ist. Friedhelm Funkel. Wir beginnen heute Abend in Doha, Schlusstag der Schwimmweltmeisterschaft. In der Halle ist für uns ARD-Reporter Lars Becker. Es gab noch einmal Silber für Florian Wellbrock. Das ist die Nachricht aus deutscher Sicht an diesem Schlusstag. Wie ist das einzuordnen?
Ja, das ist ein großer Erfolg für Florian Wellbrock. Das ist ein starkes Comeback, nachdem ja eigentlich die gesamte WM bisher für ihn ziemlich katastrophal verlaufen ist. Verkorkst zumindest. Er ist im Freiwasser seine beiden WM-Titel losgeworden. Er hat schwache Ergebnisse erzielt. Er hat dann nach dem Umstieg ins Becken über 800 Meter mal wieder zum dritten Mal das Finale verpasst, ist im Vorlauf ausgeschieden. Es waren schwierige Tage für ihn. Es wurde gerätselt, woran es liegt. Es ist tatsächlich wohl eher eine mentale Geschichte. Zu wenig Spaß, zu verkopft, zu viele Gedanken sich gemacht, und dann hat er heute eben im Finale über 1500 Meter Freistil, wie schon im Vorlauf, so den alten Florian Wellbrock wieder rausgekramt. Silber ist ein richtig großer Erfolg für ihn. Das macht Mut für Paris, für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Er hat sein Olympiaticket damit sicher. Allerdings der Sieger, Irlands neuer Schwimmstar Daniel Whiffen, war 10 Sekunden schneller als Wellbrock. Also da ist noch viel, viel zu tun in der nächsten Zeit. Aber das war ein positives Zeichen für ihn, für die Mannschaft und auch für den Trainer Bernd Berghahn.
Wie zufrieden wird man insgesamt sein aus deutscher Sicht?
Also das ist ein gutes Ergebnis. 6 Medaillen, einmal Gold, das war der Höhepunkt. Angelina Köhler, die Berlinerin, 100 Meter Schmetterling, zweimal Silber und dreimal Bronze. Damit hätte im Vorfeld wohl kaum jemand gerechnet. Es gibt die Einschränkung, dass natürlich bei dieser in ein Olympiajahr reingequetschten WM, das dürfte eine einmalige Sache sein, viele Topstars diese WM ausgelassen haben, sich vorbereiten auf Paris. Da dürfte dann die deutsche Bilanz weniger gut ausfallen, ganz einfach, weil einfach die Konkurrenz dann noch viel stärker ist, weil dann wirklich alle da sein werden. Aber Medaillen kann nur holen, wer hier ist. Und dadurch haben die Deutschen eben diese Chance genutzt, hier ein bisschen abzuräumen. Isabel Gose, zweimal Bronze, einmal Silber auf den längeren Freistilstrecken. Das ist richtig, richtig gut. Lukas Mertens hat wieder seine Medaille geholt, zum dritten Mal bei einer WM über 400 Meter Freistil. Florian Wellbrock mit der Medaille. Auch die anderen haben tatsächlich überzeugt. Insofern ist das eine richtig gute Bilanz. Der Bundestrainer Bernd Berghahn hat allerdings gerade gesagt, ihm sind die Medaillen gar nicht so wichtig, sondern das Leistungsniveau hier dieses Kerns, der auch den Kader für die Olympischen Spiele bilden wird, der sei erstaunlich gut gewesen. Es gibt viele Olympia-Qualifikationen, viele haben ihr Ticket schon klar gemacht. Das seien eigentlich die wirklich wichtigen Sachen, aber die Medaillen nehmen sie natürlich gerne mit.
Noch ein Wort zum Gastgeber. Bei der Fußball-WM vor einem Jahr stand er ja sehr im Fokus und gleichzeitig gibt es in Katar ja auch Träume von Olympischen Sommerspielen. Wie hat sich Doha präsentiert?
Also wie man das im Prinzip von dem Land gewohnt ist. Geld ist genug da, die Hallen sind da, das ist alles sehr großzügig, das ist alles super organisiert. Insgesamt hat, glaube ich, in der Stadt diese Schwimmweltmeisterschaft kaum eine Rolle gespielt, es hat kaum Werbung gegeben. Klar, es gab hier an der Halle die Plakate, das ist ein Riesenzentrum, dieser Aspire Dome mit diversen Hallen. Daneben dieses große Trainingszentrum, was die Bayern ja in der Winterpause oft genutzt haben. Am Hafen war dann dieser große Stahlrohrturm für die Highdiving-Wettbewerbe aufgebaut. Da war das erkennbar, aber ansonsten hat diese Schwimm-WM keine Rolle gespielt. Als austragende Nation, als Organisatoren und als Gastgeber hat sich Katar sehr, sehr gut präsentiert. Klar, mit Sportereignissen kann man positive Schlagzeilen mit sich bringen, und so wie Saudi-Arabien sich um eine Fußball-Weltmeisterschaft bewerben wird, gibt es natürlich hier Träume in Katar für olympische Sommerspiele, und ich halte das auch für sehr gut möglich, dass die Spiele irgendwann hier hingehen. Das Geld ist da, die Sportstätten sind da, die Unterstützung des Staates ist vorhanden. Viele Wettkampforte, die ganzen WM-Stadien stehen hier auch alle noch. Also da ist einiges möglich. Insofern ist Katar sicherlich ein Kandidat für olympische Sommerspiele. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, von der Organisation, das muss ich ganz deutlich sagen, war das alles top hier.
Dankeschön an Lars Becker für diese Eindrücke heute und auch in den letzten Tagen aus Doha von der Schwimm-WM. Der Deutsche Schwimmverband ist sehr zufrieden mit den Leistungen von Doha. Das hat uns Kai Morgenroth, der DSV-Vizepräsident, in unserem Sportgespräch erzählt, in dem es dann auch darum geht, dass er bei der WM Drähte geknüpft hat für eine mögliche deutsche Bewerbung um eine Schwimmweltmeisterschaft in den 30er Jahren. Die ist aber in jedem Fall sehr teuer.
Wir reden dort derzeit über ein Volumen von 940, 950 Millionen, die die Durchführung der Weltmeisterschaften an finanziellen Mitteln beansprucht. Der Deutsche Schwimmverband hat keinen einzigen Euro dafür. Und selbst wenn wir eine Million irgendwie hätten, damit könnten wir keine Weltmeisterschaft ausrichten. Das ist ganz klar und das bedarf letztendlich ein Signal der Politik.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit in die Fußball-Bundesliga. Fast abgebrochen worden wäre heute das Nachmittagsspiel zwischen Freiburg und Frankfurt. Am Ende konnte die Partie zu Ende gespielt werden und Daniel Günther hat dabei 6 Tore gesehen.
Torspektakel, fast Abbruch und Spannung bis zur letzten Sekunde. Es war ein bemerkenswertes Spiel in Freiburg. Das 3:3 am Ende allerdings gerecht. Eintracht Frankfurt ging dreimal in Führung. Marmoush und zweimal Knauf trafen für die Eintracht. Dohan Grifo und kurz vor Ende der regulären Spielzeit Michael Gregoritsch für den Sportclub. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand das Spiel kurz vor dem Abbruch, weil die Freiburger Fans nicht aufhörten, Gegenstände auf den Platz zu werfen. Doch unterm Strich erinnert man sich lieber an ein packendes Fußballspiel. Bitter für Eintracht Frankfurt, Sascha Kalajdzic, ihr Stürmer, musste schon nach 10 Minuten mit einer Knieverletzung vom Platz. Ihm droht ein langer Ausfall.
Unterbrochen wurde auch die Partie und wird auch immer wieder die Partie Bochum gegen Bayern München. 2:1 steht es für den VfL Bochum. Da sind noch ungefähr 20 Minuten zu spielen, plus minus. Die Frage, wie lange unterbrochen werden muss und ob sogar abgebrochen wurde, sie ist für manchen inzwischen fast spannender als der Blick auf die Torjägerliste. Seit Ende Dezember protestieren die Fans gegen den geplanten Investoreneinstieg in der Liga und es wird im eher mehr als weniger. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jürgen Mittag gesprochen, Professor für Sportpolitik an der Sporthochschule Köln, der sich wissenschaftlich schon intensiv mit Protesten auseinandergesetzt hat. Ich wollte von ihm wissen, ob das Stadion zu dem neuen Protestort geworden ist.
Es ist auf jeden Fall ein wesentlicher oder ein wichtiger Ort, an dem gesellschaftliche Konflikte oder gesellschaftliche Debatten ausgetragen werden. In dem Fall würde ich sagen, es ist in der Tat eine Machtprobe, die zwischen der DFL und den Fußballfans, den organisierten Fußballfans ausgetragen wird. Es hat diese Machtprobe in der Vergangenheit schon immer gegeben, mal mehr, mal weniger intensiv. Und im Augenblick sind wir in einer Phase, in der wir einem vorläufigen Höhepunkt dieser Auseinandersetzung entgegenstreben.
Ja, Sie sagen, es ist kaum ein Spiel eigentlich ohne Unterbrechung aktuell. Was zeichnet das denn eigentlich ein Bild von dieser Liga?
Es zeigt zumindest, dass wir im organisierten Fußball, im Profifußball Konflikte, Debatten und unterschiedliche Vorstellungen haben, die bis jetzt gesamtgesellschaftlich nicht ausgetragen worden sind. Und es mangelt meines Erachtens auch an den entsprechenden Foren, an den entsprechenden Orten, so etwas wie eine Verständigung darüber herzustellen. Ich meine, es hat die solche Debatten in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass das jetzt völlig neu ist. Von 15:30 über 50+1, diese Debatten hat es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer gegeben. Wir erleben praktisch seit Gründung der DFL eine Auseinandersetzung, die allerdings in unterschiedlicher Schärfe und Intensität ausgetragen worden ist in der Vergangenheit.
Aus Sicht der Fans hat man es ja schon geschafft, einen der beiden Kandidaten für diesen Investorendeal zu vergraulen. Man will auch die Liga so unattraktiv wie möglich gestalten, hatte unsere Kurve mal in einer Mitteilung gesagt, damit dieser Deal einfach unattraktiv wird auch. Gelingt ja eigentlich ganz gut. Also die Fans haben da durchaus schon eine Machtposition.
Ja, das ist in der Tat die interessante Frage. Also es geht gegenwärtig, glaube ich, wirklich um in dieser Machtprobe nicht zuletzt um das Ringen um Akzeptanz, Legitimität und so etwas wie eine Deutungshoheit. Und bis jetzt, wenn man Umfragen folgt, die erhoben worden sind, neigt die öffentliche Meinung mehrheitlich eher der kritischen Sichtweise der organisierten Fans zu. Es scheint aber, dass mit anhaltender Länge dieser Proteste auf der einen Seite und auch mit zunehmender Intensität auf der anderen Seite diese Zustimmung etwas zurückgeht, sowohl unter Spielern als auch unter Zuschauern in den Stadien, haben sich zumindest an den beiden letzten Spieltagen auch deutlich kritischere Stimmen in das Gesamtbild gemischt. Und das bleibt jetzt abzuwarten, wohin dieser Weg in den nächsten 1-2 Wochen führt. Man wird sicherlich unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht mehr sehr lange agieren können. Der erste Spielabbruch steht unmittelbar bevor. Und die Frage ist eben, wie damit umzugehen sein wird.
Es gibt ja noch eine zweite Form von Protest, die für Schlagzeilen sorgt, wenn auch für geringere. Eine Strafe des DFB für Leverkusen-Fans. Da ging es um einen Banner mit der Aufschrift, es gibt nur zwei Geschlechter. Gegen diese Strafe gibt es jetzt wieder Gegenprovokationen anderer Fankurven. Wenn das Stadion ein Protestort ist, ist es auch der richtige Ort für Proteste gegen identitätspolitische Maßnahmen?
Ja, also wir erleben ja ganz grundsätzlich, dass viele Fragen, die eher gesamtgesellschaftlichen Charakter haben, denen eine kulturelle Überformung zugrunde liegt, in den vergangenen Jahren bei Sportgroßereignissen ausgetragen sind. Fragen von Menschenrechten, Fragen aber auch von Teilhabemöglichkeiten. Die ganze Kommerzialisierungsdebatte zielt etwas stärker auf die engere Fußballwelt, aber die ganze Menschenrechtsdebatte geht ja auch weit über den engeren Fußball hinaus. Und das mit Leverkusen war jetzt in der Tat eher eine Ausnahme gewesen, aber bei Europameisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften, auch Olympischen Spielen, man denke nur an die transnationale Euro, in denen solche Banner allgegenwärtig waren, die Frage um die Illuminierung der Stadien und so weiter, da waren solche Debatten sehr sichtbar. Und ich denke, das wird auch eine Entwicklung sein, mit der wir in der Zukunft weiter rechnen müssen, dass im Sport und über den Sport vermittelt gesamtgesellschaftliche Fragen verhandelt werden, weil sie eben eine der ganz wenigen Bühnen sind, die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit erzeugen.
Also der Alltag ist einfach in den Arenen vorhanden, so wie wir ihn sonst auch haben.
Ja, und die Aufmerksamkeit. Gesellschaftliche Debatten sind in hohem Maße mittlerweile stark fragmentiert. Einzelne Communities, einzelne Blasen und es gibt nicht die ganz großen gesamtgesellschaftlichen Foren. Aber der Sport, namentlich der Fußball, vermag es, gesellschaftliche Fragen auch durchaus aufzugreifen, zu bündeln und einen größeren Anteil der Gesellschaft zumindest anzusprechen. Und das ist meines Erachtens der zentrale Erklärungsfaktor. Nirgendwo oder es gibt wenige Stellen, bei denen man die gleiche hohe, große Aufmerksamkeit erhält wie in einem Fußballstadion oder bei einem Sportgroßereignis. Und deswegen wird diese Bühne genutzt und bespielt.
Das ist ja ein Thema, was auch gesellschaftlich heikel diskutiert wird, diese ganze Frage von Identitätspolitik, von Geschlechterfragen. Ist deswegen das Stadion vielleicht auch so interessant oder die Sportbühne, weil ja der Sport ganz klar auch in dieser binären Struktur organisiert ist?
Noch würde ich sagen, ja, er ist es, aber man denkt an Caster Semenya oder andere. Der organisierte Sport sieht sich ja mit diesen Herausforderungen zunehmend konfrontiert und das reicht vom Breitensport mit der Frage, welche Toiletten es in der lokalen Sporthalle geben wird, welche Geschlechter da draufstehen, bis hin eben zur Frage der Kategorisierung und der Klassifizierung bei Sportwettbewerben. Das ist eine Frage, die den Sport mit absehbarer Perspektive in den nächsten Jahren verstärkt und intensiver betreffen wird. Und diese Debatte ist definitiv noch lange nicht ausgetragen, sondern steht erst ganz am Anfang.
Der Umgang mit den Protesten in den Stadien, Professor Jürgen Mittag von der Sporthochschule in Köln. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Der Unmut über den Investoreneinstieg ist laut, aber die Proteste sind längst nicht das einzige Problem für die DFL. DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnt mit ungewöhnlich scharfen Worten, die Reputation des Fußballs in Deutschland sei in Gefahr. Die 50-plus-1-Regel sei die Garantie dafür, dass die Bundesliga nicht zu einem Spielball der Investoren werde. Und genau diese 50-plus-1-Regel könnte jetzt ein noch viel größeres Problem für die Liga werden als die Fanproteste, berichtet Thorsten Poppe.
Es ist brisante Post vom Bundeskartellamt, die jüngst bei der Deutschen Fußballliga eingegangen ist. Dort schreibt das Amt, sich mit den jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung der 50-plus-1-Regel durch die DFL vertraut zu machen und dann über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Schreiben ist unserer Redaktion bekannt. Zuerst hatte die Sportschau darüber berichtet. Damit gerät der seit langem ausgehandelte, aber letztendlich noch nicht finalisierte Kompromiss um die Regel wieder ins Wanken. Grund dafür ist die geheime Abstimmung um den Investoreneinstieg und ein etwaiger Verstoß gegen die 50-plus-1-Regel.
Wenn die Regel, die man sich selber gibt, nicht eingehalten werden, dann sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen.
So Sport- und Kartellrechtsexperte Paul Lamberts im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Denn da nicht eindeutig klar ist, ob Hannover 96 mit Ja oder Nein abgestimmt hat, könnte ein Verstoß gegen die Regel vorliegen. Denn der eingetragene Verein ist gegenüber Martin Kind, dem Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaft mit den Profis, weisungsbefugt und hat öffentlich angeordnet, mit Nein zu stimmen. Ob das so erfolgt ist, darum dreht sich seit der geheimen Abstimmung der Konflikt im deutschen Fußball.
Wenn das Kartellamt jetzt hier aus der Konstellation rund um den Einstieg über die Investoren weitere Verdachtsmomente bekommt, dass hier möglicherweise die 50-plus-1-Regel nur auf dem Papier besteht und dann und wann nicht so genau genommen wird, muss sich die DFL hier ganz schön rechtfertigen.
So Sportjurist Lamperts. Die DFL äußert laut Sportschau Verständnis dafür, dass das Bundeskartellamt die Anwendung der 50-plus-1-Regel betrachte. Doch für eine grundlegende Änderung der bisherigen Beurteilung des Bundeskartellamts gäbe es keine Anzeichen, so die DFL. Die Behörde hat in einem seit Jahren dauernden Verfahren eigentlich klargemacht, dass sie die Regel als wettbewerbskonform ansehe. Vor dem Hintergrund der geheimen Abstimmung gibt die Behörde jetzt an, dass Verbandsregeln transparent, objektiv, präzise und nicht diskriminierend gestaltet sein müssten. Deshalb müsse sich das auch in ihrer praktischen Anwendung zeigen, ob die DFL die Ziele der Regel konsequent und konsistent verfolge. Ein Kritikpunkt, der seitens der aktiven Fanszenen schon länger formuliert wird.
Wir als unsere Kurve haben ja schon in der Vergangenheit deutlich darauf hingewiesen, dass die Abstimmungsvorgänge rund um den DFL-Investor, insbesondere hinsichtlich Hannover 96, Martin Kind, mehr als fragwürdig sind und haben da schon auf den Verstoß gegen die 50-plus-1-Regel hingewiesen, der ja offenkundig ist.
Macht Thomas Kessen von der Interessengemeinschaft organisierter Fanszenen unsere Kurve deutlich. Weil im Nachhinein diverse Clubs ihr Abstimmungsverhalten zum DFL-Investor öffentlich gemacht hatten, scheint es wohl der Fall zu sein, dass Martin Kind entgegen der Weisung des Muttervereins mit Ja gestimmt hat. Doch einen endgültigen Beweis gibt es dafür nicht. Darauf macht Martin Kind auch letzte Woche in der NDR-Redezeit aufmerksam.
Dass wir mit unserem Verein unterschiedliche Bewertungen haben zu dem Thema 50+1 und Weisungsrecht, das ist nicht neu. Und darüber hinaus, das muss ich auch einmal sagen, bin schon irritiert. Geheim heißt geheim für alle, dass sich Vereine bemüßigt gesehen haben, ihre vermeintliche Stimme öffentlich zu machen, ist sehr ungewöhnlich, unprofessionell. Das geht meiner Ansicht nach gar nicht.
Martin Kind betont, dass er nicht verraten werde, wie er abgestimmt habe. Deshalb und gerade weil jetzt die 50+1-Regel wieder unter Druck gerät, plädieren immer mehr Clubs für eine neue und transparente Abstimmung. Mehr als 10 haben sich dazu schon öffentlich bekannt, immer mehr kommen täglich hinzu. Egal, ob sie mit Ja oder Nein abgestimmt hatten. Das sei mittlerweile auch bei der DFL angekommen, so Geschäftsführer Steffen Merkel im Sky-Interview.
Natürlich haben wir gemerkt in den letzten Wochen, dass es da einige Clubs gab, die uns Briefe geschrieben haben, sich öffentlich geäußert haben und sagen, dass aus Transparenzgründen vielleicht eine neue Abstimmung angezeigt ist. Das ist nach unserem Eindruck momentan noch nicht die Mehrzahl der Clubs. Wir werden diesbezüglich in den nächsten Tagen uns mal mit den Clubs auch zusammensetzen und dieses Thema diskutieren.
Die DFL steckt jetzt jedenfalls in einem Dilemma. Denn dass nun noch einmal die 50+1-Regel völlig neu bewertet werden könnte, ist womöglich ein noch größerer Schaden für den deutschen Fußball als der seit Wochen sich hochschaukelnde Konflikt mit den Fans.
Drohen kann hier ganz konkret, dass die 50+1-Regel scheitert.
So die Einschätzung von Sportjurist Paul Lampert. Denn das Handeln der Behörde sei nur folgerichtig.
Kann also einfach keinen überraschen, weder die DFL noch das Kartellamt, dass die Regeln eben nicht nur klar und nicht diskriminierend niedergeschrieben werden müssen, sondern eben genauso angewendet werden müssen und es eben keine Ausnahmen gibt.
Thorsten Poppe über die 50+1-Regel und wie sie noch zum viel größeren Problem für die Bundesliga werden könnte als die Fanproteste aktuell. Wir kommen zum Wintersport und zur Biathlon-WM in Tschechien jetzt in Sport am Sonntag. Zum Abschluss gab es heute in den Massenstartrennen noch einmal Gold für Johannes Tinius-Bö aus Norwegen und Justine Brezas-Boucher aus Frankreich. 10 von 12 Titeln gingen an die beiden Länder. Frage an ARD-Reporter André Siems. Wie weit sind diese beiden von den anderen Nationen entfernt?
Ja, der ist schon sehr groß. Warum? Weil sie einfach halt ein sehr gutes Material haben. Die Franzosen hatten hier das beste Material von allen. Da ist wirklich keine andere Nation rangekommen. Die Deutschen sowieso nicht. Die Norweger, würde ich mal sagen, mit überdurchschnittlich gutem Material und mit Athleten und auch Athletinnen, die einfach eine sehr, sehr gute Laufform haben. Bei den Frauen konnten es diesmal die Norwegerinnen nicht unter Beweis stellen. Allen voran auch die Gesamtweltcup-führende Ingrid Landmark-Tandrevold, die wirklich hier weit, weit unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Man hat das auch gesehen in der Staffel, als sie die ersten 5 Schuss dann im Stehendanschlag im allerletzten nicht versenkt hatte. Das ist man von ihr eigentlich überhaupt nicht gewohnt. Also das war tatsächlich nicht gut. Bei den Männern sieht es anders aus. Da ist es eigentlich wurscht, wen man ins Rennen schickt. Irgendeiner kommt schon durch und kommt aufs Podest. Und wenn Johannes Tinius-Bö dann auch noch das richtige Fenster findet aus Schnellschießen und sich Zeit lassen, ich glaube, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, ihn vom Podest zu schubsen. Und das hat er heute wieder gezeigt.
Weltmeisterschaften gibt es ja jedes Jahr eigentlich im Biathlon. Was bleibt von diesen Titelkämpfen in Novo Mesto hängen?
Ich glaube, genauso viel wie bei den anderen, nämlich gar nichts, außer Medaillen. Das heißt, wer Medaillen geholt hat, bei dem baumelt eine Medaille dann zu Hause irgendwo an der Wand oder in einer Vitrine und dann freut man sich, aber das ist nächstes Jahr schon wieder vergessen. Ich persönlich finde das wahnsinnig schade, denn wer Weltmeister mal geworden ist, der hat ja wirklich eine ganze Menge geleistet und ich finde, der sollte natürlich auch dafür belohnt werden, aber wenn jedes Jahr eine Weltmeisterschaft stattfindet, mit Ausnahme von Olympischen Spielen, dann finde ich, verliert das auch ein bisschen an Reiz und verliert auch ein bisschen an Bedeutung. Bedeutung, weil jedes Jahr ja ein neuer Weltmeister dann oder eine neue Weltmeisterin dann schon wieder gefunden wird. Und das nimmt dem Ganzen dann einfach auch diese Bedeutung. Und deswegen wird von Novi Mesto nicht besonders viel bleiben, außer die Medaillen, außer dass es 14 Tage nicht besonders schönes Wetter war, dass die Tschechen trotzdem ein toller Gastgeber gewesen sind. Jeden Tag um die 25.000 Zuschauer, die hier gewesen sind. Dazu haben sie sich wahnsinnig große Mühe gegeben, was die Strecke angeht, die ihnen fast weggeschwommen wäre aufgrund des Regens und des Windes. Aber viel mehr ist es da nicht.
Lassen Sie uns noch auf die Deutschen gucken. 3 Medaillen sind es am Ende für die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Das ist so viel wie auch bei den letzten Weltmeisterschaften. Ist das im Korridor gewesen?
Na, es wäre schon mehr drin gewesen. Ich glaube, aufgrund der Weltcup-Leistungen der Deutschen hat der ein oder andere schon auch geglaubt. Ich habe auch dazu gehört, dass sie noch ein bisschen mehr erreichen können in den Sprintrennen zum Beispiel, wo Benedikt Doll lange Zeit auch mal so einen Sprint mit dominiert hat, ja 2 Sprintrennen in dieser Saison gewonnen hatte. Dazu eine tolle Laufleistung immer wieder auch von Philipp Navrat, den ich da auch mit dabei hatte in der Favoritenrolle. Genauso auch dann natürlich in den Verfolgungsrennen. Da dachte ich, dass sie tatsächlich Medaillen holen können und dass es mehr als 3 werden. Ich habe mal so mit 5 Medaillen geliebäugelt, auch in der Staffel bei den Männern ist es so, dass eigentlich eine Medaille fest eingeplant war. Die Deutschen waren in dieser Saison in allen Staffelrennen auf dem Podium. Aber wenn du kein gutes Material hast, wenn du läuferisch keine Chance hast, vorne mit anzugreifen, dann schaffst du es halt auch nicht, Medaillen zu holen.
Die Einschätzung von André Siems. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Im kanadischen Calgary endet heute Abend die WM der Eisschnellläufer. Henrik Dombeck rechnet sich über 1500 Meter einen Top-10-Platz aus, den er gestern über 1000 Meter knapp verpasst hat.
Über die 1000 Meter mit neuer persönlicher Bestzeit, 13. Das ist natürlich ganz knapp zum Top-8-Platz, der sehr viel wert ist, leider nicht geklappt hat. Ist ein bisschen traurig, aber ich bin mit meiner Bestzeit sehr zufrieden und hatte einfach einen super tollen Lauf. Hatte Spaß beim Laufen, hatte auch wirklich einen phänomenalen Gegner mit Kjeld Neuss. Ist natürlich immer das Schönste, gegen solche Leute laufen zu können, die man früher sich nur im Fernsehen angeguckt hat. Über die 1500 Meter möchte ich nochmal angreifen. Da sind meine Chancen auf jeden Fall besser. Da war ich dieses Jahr ja auch schon deutlich schneller und hoffe, dass ich da das Beste rausholen kann.
Sapporo in Japan ist jetzt unsere nächste Station. Skispringen der Männer und viel Frust im deutschen Team. Inken Pallas.
Einen Tag nach Rang 3 auf der Okurayama-Schanze war diesmal ein Podestplatz viele, viele Meter entfernt. Nach dem ersten Durchgang lag er auf Rang 23, konnte sich im Finale immerhin durch einen Flug auf 131 Meter noch deutlich verbessern. Aber Rang 16 ist Wellingers zweitschlechtestes Ergebnis in dieser Saison. Der Rückstand im Gesamtweltcup auf den führenden Österreicher Kraft wird immer größer. Auf dem Podest heute der Slowene Domen Preuz vor dem Japaner Ryoyo Kobayashi und dem Norweger Christopher Eriksen Sundal. Bester DSV-Adler heute Karl Geiger. Er gewann zunächst die Qualifikation und sicherte sich dank 2 stabiler Sprünge immerhin Rang 12.
Frust gehört auch zum alpinen Wochenende dazu, aber nicht nur. Die Rennen in der Schweiz und Norwegen fasst Erich Wartusch zusammen.
Ein 20. Platz für Simon Jocher. Beim Super-G in Quitfjell reichte nicht, um sich fürs Weltcup-Finale der besten 25 im März zu qualifizieren. Ihm fehlt dazu genau ein Punkt. Auch Andreas Sander, heute noch hinter Jocher zurück, wird in Saalbach nicht dabei sein.
Sehr, sehr schade. Das war natürlich ganz, ganz oben auf den Zielen gestanden, dass ich dieses Jahr da vorne mitfahren kann und wollte ich auch. Natürlich die Finalteilnahme, wenn man das nicht schafft, dann war es wirklich eine miserable Saison. Das muss man einfach so sehen.
Dafür wird beim Weltcup-Finale noch die kleine Kristallkugel für den besten Super-G-Fahrer der Saison vergeben. Marco Odermatt schaffte auf Platz 3 nicht den vorzeitigen Gewinn der Kugel, weil ausgerechnet sein schärfster Konkurrent Vincent Kriechmeier aus Österreich das Rennen in Quitfjell gewann, vor dem überraschenden Kanadier Jeffrey Reed. Auch beim Frauen-Super-G in Crans-Montana strahlte eine Österreicherin, Stefanie Venier. Sie war minimal schneller als Federica Brignone aus Italien. Kira Weidle nach 2 verpatzten Abfahrten in ihrer eigentlich schwächeren Disziplin auf Rang 9.
Auf jeden Fall viel, viel besser als die letzten Tage. Sicher gibt es immer noch irgendwo Potenzial, aber ich bin da jetzt wirklich zufrieden, weil es einfach ein Schritt in die richtige Richtung wieder war. Es hat sich wieder nach Skifahren angefühlt und das ist gerade sehr viel wert.
Damit kommen wir jetzt noch zu 2 Heim-Weltcups in der Eisrinne. Nummer 1 in Thüringen, das heißt Rodeln in Oberhof. Dort gab es, wie Timo Geist berichtet, heute eine ganze Reihe deutscher Erfolge.
Einen Zweifacherfolg gab es für Julia Taubitz. Die Rodlerin aus Oberwiesenthal, die in Oberhof trainiert, kam im klassischen Einsitzerwettbewerb und im Sprint auf Rang 1. Zum ersten Mal überhaupt ganz oben standen Hannes Orla Münder und Paul Gubitz. Die jungen Thüringer Doppelsitzer ließen im Sprint der Männer Stoik Hindl aus Österreich und Wendel Aalt aus Bayern hinter sich. Seine Führung im Gesamtweltcup ausgebaut hat Weltmeister Max Langenhahn. Im Sprint lag der Rodler aus Friedrichroda trotz erneut nicht fehlerfreier Fahrt vor zwei Österreichern. Nur im Doppelsitzersprint der Damen waren die deutschen Athletinnen nicht die schnellsten. Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich verhinderten die makellose Siegbilanz fürs deutsche Team.
Erfolgreicher Sonntag auch im sächsischen Altenberg beim Bobfahren. Alexander Schubert meldet sich von dort.
Im ersten Durchgang der Pirna Francesco Friedrich mit seinen Anschiebern Bauer, Schüller und Straub fast mit neuem Startrekord. Im Ziel aber nur ein knapper Vorsprung auf den Letten Zipulis. Im zweiten Lauf dann ein nahezu perfekter Durchgang von Zipulis. Francesco Friedrich dagegen mit einigen Fehlern, der zeitgleich geteilte Sieg die Folge. Riesenjubel im Ziel auch für den drittplatzierten Schweizer Simon Friedli. Nachdem sein Schweizer Pilotenkollege Michael Vogt am Dienstag mit seinem Vierer schwer gestürzt war, dessen Anschieber Sandro Michel immer noch im Krankenhaus ist, Erleichterung im gesamten Schweizer Team über diesen Bronzerang. Zuvor im Zweierbobrennen der Frauen jubelte Laura Nolte. Schon der vierte Saisonsieg für sie im siebten Zweierbobrennen. Bei der Rückkehr ihrer Stammanschieberin Deborah Levi siegte die 25-Jährige vor Kim Kalicki und der Rumänin Andrea Grecu. Lisa Buckwitz, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang 3 lag, stürzte im zweiten Durchgang.
Wir kommen nach Südkorea in Sport am Sonntag. Die Tischtennis-Mannschafts-WM ist WM Nummer 4 heute in unserem Programm. Die beiden deutschen Teams marschieren durch die Vorrunde. Bei den Männern gibt's aber einige Fragezeichen. Matthias Arians.
Vor allem Kasachstans Topspieler Kirill Gerasimenko stellte die deutschen Tischtennisasse vor große Probleme. Gerasimenko, in der Bundesliga für Werder Bremen unterwegs, gewann seine beiden Matches gegen Europameister Dan Chu und auch Dmitri Ovtcharov. Letzterer haderte mit seiner ganz speziellen Situation. Ovtcharov waren unmittelbar vor Turnierbeginn seine Hölzer und Belege gestohlen worden. In Busan muss er nun mit neuem, nicht eingespieltem Material agieren.
Das hört sich jetzt blöd nach Ausrede an, aber es ist einfach wirklich eine unglückliche Situation. Und ich war halt halb mit mir und der Situation und halb mit dem Spiel beschäftigt. Und das soll am Ende nicht sein und ich hoffe, dass es morgen besser wird.
Nach vorne schauen war nach dem Match gegen die Kasachen auch die Devise von Europameister Dan Chu. Immerhin hatten Dmitri Ovtcharov, Patrick Franziska und er die drei anderen Partien ja deutlich gewonnen. Und außerdem...
Wir sind jetzt alle nochmal vorgewarnt, wissen, hier gibt es keine schlechten Spieler. Vor allem kann so eine Niederlage auch ein bisschen erden und dann wieder sagen, okay, man muss dann verschiedene Stellschrauben arbeiten und lieber jetzt in der Gruppenphase als später in der K.O.-Phase.
Und dieser K.O.-Phase ist die Mannschaft durch den Sieg natürlich einen großen Schritt näher gekommen. Gleiches gilt auch für die deutschen Tischtennis-Damen. In ihrem dritten Gruppenspiel besiegte die DTDB-Auswahl Nigeria klar und deutlich mit 3:0.
Eine überraschende Personalie im deutschen Tennis wurde heute bekannt. Nach fast 20 Jahren endet Ende des Monats die Zeit von Barbara Rittner als Bundestrainerin. Mehr dazu von Simone Walter.
Verkündet wurde das Aus von Barbara Rittner als Bundestrainerin in einer gemeinsamen Pressemitteilung, aus der sich aber die Differenzen zwischen ihr und dem Deutschen Tennisbund auch herauslesen lassen. Aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zur zukünftigen Zusammenarbeit wird der Ende Februar auslaufende Vertrag nicht verlängert. Für den Riss spricht auch die Tatsache, dass Präsident Dietloff von Arnim sich nicht zu Wort meldete und in der Mitteilung Vizepräsident Helmut Schmid Bauer zitiert wird. Es sei ihr nicht leicht gefallen, lässt Barbara Rittner mitteilen, doch es sei der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung.
Titelverteidigung vor eigenem Publikum, das ist die kürzestmögliche Überschrift für den Sieg des FC Bayern München im deutschen Basketballpokal. Ein paar mehr Fakten hat Florian Hecht.
Vor den Augen von Basketball-Weltmeisterkapitän Dennis Schröder standen die Spieler des FC Bayern im goldenen Konfettiregen. Mittendrin der 50 cm hohe Pokal und ein strahlender Weltmeister-Mannschaftskollege Isaac Bonga, für den der Pokalsieg 2024 etwas ganz Besonderes ist.
Es ist ziemlich besonders, auch einfach für uns, dass wir jetzt im zweiten Jahr einfach diesen Pokal verteidigt haben. Das haben wir uns für heute auf jeden Fall für diese Saison vorgenommen. Bei einer Sache können wir schon mal Check machen.
Der Haken hinter dem Pokalsieg war für die Bayern aber ein mühsamer. Denn der Meister aus Ulm um Karin Jalow legte los wie die Feuerwehr und die Bayern erstmal an die Kette.
Wir haben uns viel vorgenommen für heute. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Aber am Ende hatten wir keine Energie mehr. Ich glaube, man hat es gesehen. Wir haben alles versucht, wir haben alles gegeben. Aber Respekt an München, die haben Zeit verdient, die haben besser gespielt.
Vor allem im zweiten Viertel legten die Bayern die Fesseln dann ab und trafen endlich auch wieder von der Drei-Punkte-Linie. Zur Halbzeit war der 9-Punkte-Rückstand in eine 7-Punkte-Führung gedreht. Danach ließen die Münchner nichts mehr anbrennen und so standen die Bayern auf dem Siegerfoto.
Die deutsche Hallenmeisterschaft in Leipzig ist der Auftakt in das olympische Jahr für die deutschen Leichtathleten. Wie der Tag heute verlief, fasst Maximilian Bayer zusammen.
Weitspringerin Malaika Mihambo sichert sich in der Arena Leipzig mit 6,93 Metern ihren 7. nationalen Titel in Folge. Nur 2 Zentimeter hinter Mihambo landete im stärksten Wettbewerb des Wochenendes Mikael Asani, die mit 6,91 Metern die Norm für Olympia und die Hallenweltmeisterschaften in gut 2 Wochen in Glasgow übertraf. Nach ihrem gestrigen Sieg über die 3000 Meter gewann Gesa Krause auch den Titel über die 1500 Meter. Damit krönte die 31-Jährige ihr Comeback nach der Babypause. Im Sprint war 60-Meter-Meisterin Rebecca Haase auch über die 200 Meter nicht zu schlagen. Die Staffel-Europameisterin sicherte sich ihren 6. Titel auf dieser Strecke.
Und kurz vor dieser Sendung konnte ich mit Jörg Bügner sprechen. Der Sportvorstand des Deutschen Leichtathletikverbands zieht dieses Fazit.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Also es hat unsere Erwartungen bestätigt, sogar ein bisschen übertroffen. Wenn ich zurückschaue, ist es so, dass wir gut durch den Winter gekommen sind. Wir hatten einige schöne Vorleistungen und wir haben hier in diversen Strecken auch eine Bestätigung dessen bekommen. Wenngleich ich sagen muss, natürlich gibt es auch ein paar Disziplinen, wo wir erkennen müssen, dass der Abstand zur Weltspitze natürlich enorm ist.
Was macht Ihnen am meisten
Sorgen? Das Gesamtfazit ist aber sehr positiv, sage ich.
Was macht Ihnen jetzt noch am meisten Sorgen?
Am meisten Sorgen hat mir jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, der Stabhochsprung gemacht. Erste aus dem Bauch raus, erste Analyse, Kurzanalyse, so unmittelbar danach.
Warum das? Wegen der Höhen?
Naja, wegen der Höhen. Also ich meine, mit den Männern mit 5,45, da können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Und bei den Frauen 6 Starterinnen im Feld, das ist auch noch ausbaufähig. Also das war so eine Disziplin, wo ich sage, ach, da fehlt noch ein ganz schönes Stückchen zur Weltspitze. Und da gibt es auch keine 2 Meinungen bei uns im Team.
Jetzt gibt es noch eine Freiluft-Europameisterschaft im Juni. Es gibt die Hallen-WM in 2 Wochen und dann natürlich die Olympischen Spiele. Wie wichtig ist es sozusagen auf dem Weg nach Paris, dass da die nächsten Monate auch mit den anderen Großereignissen noch gut über die Bühne gehen?
Ja, das ist natürlich ein eminent wichtiges Jahr mit sehr vielen Höhepunkten. Einen haben sie vergessen, weil der bei uns auch massiv noch in der Planung auftaucht. Das sind die World Relays Anfang Mai, 4. 5. Mai auf den Bahamas. Die sind ja maßgeblich für die Sprinter, was die Olympia-Qualifikation betrifft. Also haben wir die plus EM und dann kommen die Spiele. So, da gibt es verschiedene Gesichtspunkte, die wir haben. Wir müssen zum einen die Top-Leute, was uns bisher sehr gut gelungen ist, weiterhin gesund an die Startlinie stellen. Das war ja das große Defizit des letzten Jahres. Dann ist es so, dass angesichts der verschiedenen Wettkämpfe natürlich sehr individuelle Planungen laufen. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel in Glasgow mit einer sehr kleinen Mannschaft am Start sein werden. Weil die Sprinter werden sich schon auf die Bahamas vorbereiten. Wir werden dort vorwiegend mit einer Sprungmannschaft am Start sein. Lauf gehen wird einen ganz anderen Weg gehen und Wurf auch. Also wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Olympischen Spiele. Fakt ist, wir werden eine große Mannschaft bei der EM haben. Aber auch das ist nicht weiter verwunderlich, weil dort werden 3 verschiedene Szenarien durchgespielt. Einige werden die EM nutzen als sehr gute Möglichkeit in Vorbereitung auf die Spiele. Die anderen sagen, EM lasse ich weg, ich gehe direkt auf die Spiele. Und die 3. große Gruppe wird sein, diejenigen, die sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren, die dann die EM als Jahreshöhepunkt haben werden. Also Sie sehen, das zeigt einmal mehr. Leichtathletik ist eine sehr breit angelegte Sportart. Viele Disziplinen, viele unterschiedliche Sportarten aus meiner Sicht und deswegen sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen.
Und Leichtathletik hat auch viel Aufmerksamkeit. Nach der medaillenlosen WM letzten Herbst gab es sogar eine politische Debatte darüber unter der Überschrift Leistungsgedanke in Deutschland. Wie soll das jetzt in Paris anders werden? Da werden sicherlich wieder viele hingucken.
Sicherlich, aber das ist ja kein Leichtathletik-spezifisches Problem, sondern diese Analyse, das ist auch nicht eine Stellschraube, an der wir hier drehen müssen, sondern wir müssen uns mal auch grundsätzliche Fragen stellen, natürlich auch in den Nachwuchsbereich, wie ist der Leistungssport in der Gesellschaft verankert. Also wir ventilieren seit 10 Jahren die gleichen Fragen, aber wir haben nicht wirklich die Antworten bis jetzt darauf gefunden. Und deswegen bin ich gespannt, ob das ist also wirklich nicht nur ein Problem der Leichtathletik, sondern des gesamten deutschen Sports, wie wir zentrale Probleme in den Griff kommen, wie die Lösungsansätze dafür aussehen,
also die
wie besser die Trainer honorieren. Also ich könnte das sind ewig die gleichen Themen, die wir seit 10 Jahren in der Dauerschleife hier bearbeiten, aber wo ich sage, ich kann doch nicht die Lösung erkennen.
Aber Sie sind ja jetzt bei der Leichtathletik. Welche Ideen haben Sie denn?
In der Introspektion haben wir gesagt, wir konzentrieren auf uns. Wir werden also, das hatte ich ja auch gesagt, die Hierarchieebenen abbauen. Da haben wir schon mit angefangen. 2 sind schon weg. In der vertikalen Struktur, das heißt also flachere Hierarchien in der ganzen Organisation des Leistungssports, direktere, bessere Kommunikation, klare Zuweisung der Rollen Aufgaben und Funktionalitäten und natürlich dann eine hochqualitative Arbeit, zum Beispiel im Gesundheitsmanagement, im Training und so weiter. Also wir sind auf einem guten Weg, denke ich, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass das eher ein Marathon als ein Sprint wird, weil wir sehr viele Baustellen haben.
Allerletzte ganz kurze Frage, wenn wir uns in einem halben Jahr widersprechen, natürlich geht es um Olympia in Paris als das große Thema. Wie zufrieden werden Sie dann sein? Wie viele Medaillen haben Sie dann bejubelt?
Also angesichts der Tatsache, dass wir eine überschaubare Anzahl an Medaillenchancen haben, wäre ich mit 3-4 Medaillen schon sehr, sehr zufrieden. Ich bin zuversichtlich, dass wir dort sicherlich auch ein paar persönliche Bestleistungen sehen werden, aber 3-4 Medaillen wäre natürlich toll.
Sagt Jörg Bückner, Sportvorstand im Deutschen Leichtathletikverband. Wir kommen noch in die Handball-Bundesliga und zu einer großen Überraschung. Tabellenführer SC Magdeburg verliert nach 30 Spielen ohne Niederlage knapp in Hannover. Burkhard Tillner.
Vor 10.000 Zuschauern in Hannover ging die erste Hälfte noch klar an die Gäste. Der Pausenstand von 14-18 war insbesondere durch eine starke Torhüterleistung von Magdeburgs Portner verdient. Im zweiten Abschnitt verlor der SCM dann aber im Laufe der Partie seine Souveränität und kam in den zweiten 30 Minuten insgesamt nur noch zu 9 Treffern, weil jetzt Hannovers Abwehr und Garde im Reckentor glänzten. Magdeburg verlor nach zuvor 17 ungeschlagenen Ligaspielen die Partie und die Tabellenführung durch einen Treffer von Kulesch in allerletzter Minute.
Platz 1 übernimmt Berlin durch ein 30-26 gegen Lemgo. Außerdem gewann Kiel 39-36 gegen Stuttgart. Melsungen schlägt den Bergischen HC 31-26. Und die Rhein-Neckar-Löwen unterliegen Flensburg-Handewitt 26-35. Und wir kommen nochmal zurück zum Fußball. Die Nachspielzeit läuft. Bochum führt gegen 10 Münchner mit 3-2. Der Spielbericht dann gleich bei uns. Jetzt erst einmal in Liga 2. Durch ein 1-0 gegen Braunschweig hat der FC St. Pauli den Vorsprung auf Rang 3 schon auf 7 Punkte ausgebaut. Albrecht Breitschuh.
Das waren 3 hart erkämpfte Punkte für den Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. St. Pauli ging vor der Pause durch Afolayan mit 1-0 in Führung. Braunschweig ließ durch Ivanov die Ausgleichschance liegen. Und nach dem Wechsel in der 66. erst Hauke Wahl mit einem Lattentreffer für St. Pauli. Kurz darauf dann sein Kollege Sand mit der gelb-roten Karte vom Platz. Braunschweig also in Überzahl. Aber die konnten sie nicht nutzen, einfach weil sie zu harmlos im Angriff waren, sodass es am Ende beim 1-0 für den FC St. Pauli blieb.
Solidarität äußerten die Fans bei diesem Spiel für die sonst ungeliebten Fans des Stadtrivalen HSV. 6 Stunden in Bergedorf, habt nicht mal ihr verdient, war auf einem Banner zu lesen. Hintergrund ist eine polizeiliche Razzia gestern in einem Zug auf dem Rückweg vom Spiel in Rostock. Mehr dazu von Philipp Seitz.
Kurz nach 20 Uhr begann die Durchsuchung in einem Regionalzug. Rund 400 Einsatzkräfte vom Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz. Bei der Aktion suchten die Beamten, den Angaben eines Sprechers zufolge, nach mutmaßlichen Gewalttätern, die im September vergangenen Jahres mit Anhängern von Borussia Dortmund aneinander geraten sein sollen. Noch immer seien etliche Personen der Ausschreitungen von damals nicht identifiziert. Bei der Razzia im Zug gestern Abend wurden laut Polizei 31 Verdächtige ermittelt. Festgenommen wurde niemand. Alle kontrollierten 855 Fans mussten während der Razzia im Zug ausharren, durften danach gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen aber weiterreisen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es durch die Kontrollen im Bahnhof Bergedorf zu zahlreichen deutlichen Verspätungen im Regionalverkehr.
In Nürnberg stand heute ein Mann im Mittelpunkt, der mit 70 zurück auf der Trainerbank ist. Friedhelm Funkel ist beim 1. FC Kaiserslautern und sah ein 1:1. Ob er damit trotz 20:6 Torschüssen für sein Team zufrieden ist, das wollte ich vor dieser Sendung von ihm wissen.
Nein, ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben jetzt 3 Tage zusammen gearbeitet und wir haben schon viele Dinge umgesetzt, die wir uns gemeinschaftlich vorgenommen haben. Wir haben kompakt gestanden. Wir wollten weniger Gegentore in den nächsten Wochen natürlich auch heute kassieren. Die Mannschaft hat bis dato die meisten Tore in der zweiten Liga kassiert. Das ist uns größtenteils gut gelungen. 121 Kilometer sind wir gelaufen. Das ist auch gut. Alles ist noch ein bisschen zu verbessern, keine Frage. Aber fürs erste Spiel und mit dem Punkt bin ich schon zufrieden.
Das heißt, Sie sind auch nach den ersten Eindrücken absolut überzeugt von dem Potenzial für den Klassenerhalt?
Ja, ich glaube, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht, aber die Mannschaft ist willig. Die Mannschaft will unbedingt in der Liga bleiben. Und mit der Hilfe unserer fantastischen Fans auf dem Wetzenberg glaube ich auch schon, dass wir das schaffen werden.
Jetzt sind Sie mit 70 Jahren wieder zurück auf der Trainerbank. Die Euphorie in Kaiserslautern ist riesengroß gewesen. Gerade auch beim ersten Training mussten Sie eigentlich lange davon überzeugt werden, zurückzukehren?
Nee, überhaupt nicht. Sie wissen ja, ich habe beim FCK gespielt, auch wenn das schon sehr lange her ist.
In den 80ern, ne?
Aber in den 80er Jahren, mein Bruder in den 90er Jahren. Und ich bin immer wieder mal auf dem Betzenberg gewesen und habe, ich glaube, ich habe das irgendwo jetzt gelesen, 96 Mal gesagt, ein Traum von mir ist irgendwann mal beim 1. FC Kaiserslautern Trainer geworden. Und das haben wir dann auch relativ schnell umgesetzt.
Wie sehr reizt die Chance mit einem DFB-Pokal-Halbfinale? Vielleicht gibt es sogar die Chance auf Berlin?
Ja gut, das ist noch ganz weit weg, aber ich habe das natürlich im Hinterkopf, dass wir wahrscheinlich ein Heimspiel haben. Wenn nicht, müssen wir zum 1. FC Saarbrücken. Und die Chance, egal ob gegen Saarbrücken oder gegen Borussia Mönchengladbach, die ist auf jeden Fall da. Aber da habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil das ist erst im April. Bis dahin haben wir noch sehr viele Spiele in der zweiten Liga und die sind noch wichtiger als das Pokalspiel.
Vor 8 Jahren haben Sie in Düsseldorf in einer ähnlichen Situation übernommen, den Verein vom Abstieg in Liga 3 gerettet und dann später sogar in die Bundesliga geführt. Sind das vergleichbare Situationen?
Ja, in Düsseldorf waren es weniger Spiele, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber,
das war im März, habe ich gelesen. Ja.
Ja, das war im März. Aber ansonsten kann man das schon vergleichen. Zwei Traditionsvereine, zwei Vereine, die in die zweite Liga gehören. Und Düsseldorf ist mir glücklicherweise gelungen. Und von daher hoffe ich auch, dass es mir das hier gelingt mit dem 1. FC Kaiserslautern.
Das heißt, sollte es gut gehen am Ende der Saison, vielleicht träumen ja die FCK-Fans auch noch von mehr. Bleiben Sie dann auch länger?
Nein, auf keinen Fall. Ich mache das jetzt 3 Monate. Und danach werde ich wieder zurückgehen in den Ruhestand. Sie haben es ja eben gesagt, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Auf der anderen Seite, ich fühle mich körperlich sehr, sehr gut. Ich bin gesund und habe Lust zu arbeiten. Darum mache ich das. Aber nach den 3 Monaten ist auf jeden Fall wieder Schluss.
Eine letzte Frage will ich Ihnen noch stellen, weil es heute natürlich auch in Nürnberg wieder Thema war. Die Proteste aktuell in erster und zweiter Liga. Haben Sie Verständnis für die Fans?
Ja, ein Stück weit habe ich natürlich Verständnis für die Fans. Wenn es denn so ist, dass der eine oder andere Tennisball vielleicht mal fliegt. Das ist so, aber da kann sich keiner verletzen oder sonst ist keiner gesundheitsgefährdend. Wo ich kein Verständnis für habe, ist das, wo, wie es heute hier auch war, dass die Ultras fast bis an den Spielfeldrand gekommen sind, hinter der Werbebande dann sich positioniert haben. Das gehört sich nicht, der Innenraum muss frei bleiben. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für das andere ja. Und da muss irgendwann mal in naher Zukunft eine Einigkeit erzielt werden zwischen den Fans und zwischen der DFL. Aber auch die Fans müssen auf den DFL zugehen, nicht nur die DFL auf die Fans, das muss beidseitig gelingen. Und wir alle wollen, dass deutsche Mannschaften auch in den nächsten Jahren im internationalen Vergleich mithalten können. Und wenn keine Investoren kommen, gibt es weniger Geld, dann gehen die Topspieler alle ins Ausland, dann ist weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund oder Leipzig oder Eintracht Frankfurt oder was weiß ich wer in der Lage, international mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Fans will. Die wollen diese internationalen Vergleiche und dafür brauchen wir Investoren. In welcher Art und Weise man sich da einigen kann, da habe ich keine Ahnung. Aber auch die Fans müssen auf die DFL zugehen und können nicht nur ultimativ fordern, keine Investoren. Das geht aus meiner Sicht nicht. Da muss man versuchen, gemeinschaftlich eine Entscheidung zu treffen.
Die Meinung von Kaiserslautern-Trainer Friedhelm Funkel. Außerdem gab es heute ein 3:1 für Elversberg gegen Osnabrück. Und jetzt ist Schluss in Bochum in der Bundesliga und tatsächlich gibt es einen Heimsieg gegen Rekordmeister Bayern München Armin Lehmann.
26.000 Zuschauer, pickepackevolles Stadion, 5 Tore und am Ende gewinnt der VfL Bochum gegen die großen Bayern mit 3:2. Sicher ein bisschen glücklich, aber nachdem Musiala die Führung für die Bayern erzielt hatten und wieder einmal die Tennisbälle flogen, schafften die Bochumer aus diesem Rückstand ein 3:1. Asano, Schlotterbeck und Stöger mit einem Elfmeter. Bei dieser Aktion sah Upamecano die gelb-rote Karte. 2. Platzverweis für ihn in dieser Woche. Harry Kane schaffte noch den Anschluss. Das 3:2 für die Bayern. Es wurde hochdramatisch, aber am Ende Sieg Bochum mit 3:2.
Und wer weiß, vielleicht war das ja auch das letzte Spiel für den Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Die Frauen des FC Bayern haben heute jedenfalls 2:0 gegen Essen gewonnen. Ganz am Ende kommen wir jetzt noch zu etwas, das fast schon vergessen ist im deutschen Sport. Oder erinnern Sie sich noch an die deutsche Sportlotterie? Hunderte Millionen wollte man für den Spitzensport so verdienen. Das hat nicht mal ansatzweise geklappt. Jetzt gibt's einen neuen Namen. Ansonsten ist nicht allzu viel neu.
Nüchternheit statt Euphorie.
Die deutsche Sporthilfe wünscht der neuen Lotterie Doppelte 7 als Nachfolgerin der Deutschen Sportlotterie viel Erfolg.
Thomas Berlemann, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe, über das nächste Kapitel der Sportlotterie.
Die Erlöse, die in dieser Lotterie erzielt werden, kommen direkt unseren geförderten Athletinnen und Athleten zugute und stärkt damit die Förderung für unsere Spitzensportler.
Lotto Hessen, der Betreiber der Lotterie, begründete die Umbenennung damit, dass der Name Deutsche Sportlotterie nicht mehr das besondere Spielprinzip widerspiegele, nämlich, dass Gewinnzahlen von vorne oder hinten gelesen werden können. Außerdem könne es zu Verwechslungen mit Lotterien kommen, die den Sport unterstützen, wie etwa die Glücksspirale oder die Aktion Mensch. Das ändert nichts daran, dass die Erlöse so gering sind, dass sie bisher für den deutschen Sport keine große Rolle spielen. Schon vor der Gründung war sie umstritten. Westlotto-Sprecher Axel Weber meinte damals,
dass eine neue Lotterie in dem Segment, der auch dann der Sportförderung am Ende, sehr starke Kannibalisierungseffekte hervorrufen könnte, denn es gibt ja bereits eine Lotterie dafür, das ist die Glücksspirale.
Bei diesen Startbedingungen blieb fast folgerichtig der Erfolg aus. Auch für Werbung war kein Geld da. Ein einziger TV-Werbespot wurde seitdem geschaltet.
Deutsche Sportlotterie, die gemeinnützige Lotterie. Jetzt unsere Sportler fördern und selbst bis zu 500.000 Euro gewinnen.
Von den hochgesteckten Zielen blieb die Sportlotterie aber weit entfernt. Von Umsätzen im dreistelligen Millionenbereich träumte man. Die erste Bestandsaufnahme nach 9 Monaten fiel ernüchternd aus. Umsatz 500.000 Euro.
Wir sind nicht näherungsweise bei den Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben. Wir haben selber Fehler gemacht. Wir haben aber auch Sperrfeuer bekommen.
Die Folge? 2016 übernahm Lotto Hessen die Anteile von Gründer Gerald Wagner und änderte den bisher komplizierten Spielmodus mit 3 verschiedenen Kategorien.
Ich habe 8 Optionen zu tippen. 5 Farben, 2 Sportarten, 1 Medaillenfarbe.
Hatte Olympiasieger Robert Harting damals geworben. Doch nach Meinung von Lotto Hessen-Chef Heinz-Georg Sundermann war das Format für den Internetvertrieb zu kompliziert. Deshalb wurde die Sportlotterie in eine Zahlenlotterie, vergleichbar mit der Glücksspirale, geändert. Das Ziel, dauerhaft eine Grundlage zur Spitzensportförderung zu schaffen.
Uns geht es darum, jetzt ein Konzept aufzubauen mit all den Partnern zusammen, um dauerhaft die finanzielle Grundlage dafür eben mal zu legen, dass deutsche Spitzensportler wirklich besser gefördert werden können. Ich sage mal, wir haben im Augenblick 10, die wir fördern. Dieses auf 20 zu erhöhen, das verändert den deutschen Sport noch nicht, aber wird relativ bald möglich sein.
Doch auch hier folgt ein Aber. Die Konkurrenz wurde größer. Fast zeitgleich mit der Übernahme der Sportlotterie durch Lotto Hessen gründeten 8 andere Lottogesellschaften gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund die Zusatzlotterie Siegerchance. Schon nach einem Jahr deutlich erfolgreicher. Hier präsentiert von der damaligen Lotto Bayern Präsidentin Friederike Sturm.
Zwischenzeitlich haben wir etwa 8,5 Millionen Zweckerträge eingespielt für den DOSB. Und das ist natürlich eine schöne Summe, wenn man weiß, dass die Glücksspirale 16 Millionen Euro einspielt. Und in der Gesamtschau ist das eine wunderbare Erfolgsgeschichte.
Zum Vergleich: Die Sportlotterie konnte damals nur 350.000 Euro an die Sporthilfe überweisen. Wegen zu geringer Erfolge verlor die Sportlotterie in der Folge sogar die Lizenz. Deshalb hat sie Lotto Hessen Mitte 2021 in eine Staatslotterie der Hessischen Lotterieverwaltung überführt. Auf Deutschlandfunk-Anfrage erklärte Lotto Hessen schriftlich:
Es wurde also von der nationalen auf eine neue regionale Veranstaltungsform umgestellt. Der Förderzweck wurde ebenfalls auf regionale hessenweite Empfänger im Spitzensport, darunter weiterhin die Deutsche Stiftung Sporthilfe, für ihre hessischen Athleten umgestellt.
Ansonsten schweigt Lotto Hessen zum Thema Deutsche Sportlotterie bzw. Doppelte 7.
Piet Kreuzer über das Mauerblümchen Deutsche Sportlotterie oder auch Doppelte 7. Und mit diesem Einblick geht Sport am Sonntag mit Matthias Friebe zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.